Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Charme von Caro mithalten soll. Das kann ich nicht, nee. Dann lassen wir das mal heute. Wer von euch in den letzten Wochen sich mit der ökumenischen Bibellese beschäftigt hat, der hat sich lange mit dem Propheten Hesekiel auseinandersetzen dürfen. Dieser Prophet Hesekiel, der hatte den Auftrag, zum Volk Israel während ihrer Zeit im Exil in Babylon zu sprechen. Und Hesekiel hatte sehr viele ernste und warnende Botschaften zu sagen, aber immer wieder hat Gott auch durch ihn getröstet und ermutigt. Und in einer Vision, ganz am Ende dieses Buches, da sieht dieser Prophet Hesekiel einen Tempel, und er wird von einem Mann durch das ganze Gebäude geführt, was insgesamt 8 Kapitel dieses Buches einnimmt. Und dieser Tempel ist das Zentrum einer Stadt, die den Namen trägt, hier ist der Herr. Und ganz viel deutet darauf hin, dass dieser Tempel ein Bild ist für Gottes Sohn, für Jesus Christus, der in diese Welt kommt, durch den wir Gottes Herrlichkeit und seine Gnade auf eine völlig neue Weise erleben konnten. Und ein Zeichen dafür ist, dass in diesem Tempel eine Quelle entspringt und dieses Wasser aus der Quelle wird zu einem Fluss. Obwohl es überhaupt keinen anderen Zufluss gibt, wird dieser Fluss immer breiter, immer tiefer. Diesen Fluss, den kann man vergleichen mit dem Reich Gottes, das sich immer weiter ausbreitet in unserer Welt. Das kann man vergleichen mit dem Evangelium, das sich immer weiter auch in dieser Welt ausbreitet und verbreitet wird. Aber ich habe vor 3 Wochen mit euch gesagt, ich sehe darin eher den Strom der Gnade, weil dieser Strom, der von Jesus ausgeht, alles verändert, womit er in Berührung kommt. Und das hing für mich vor allem damit zusammen, dass dieser Mann, der Hesekiel an diesem Fluss entlang begleitet, ihn 4-mal in dieses immer tiefer werdende Wasser hineinschickt und Hesekiel selber diese Gnade erleben muss am eigenen Leib. Und dass das ein Zeichen dafür sein kann, dass es hier um einen Strom der Gnade geht. Heute geht es mir um diese Auswirkung, die dieser besondere Fluss hat. Gestern war das nun gerade die Tageslese, Hesekiel 47, Vers 1 bis 12. Alle, die es schon verstanden haben, dürfen jetzt gern schon mal nach Hause gehen. Ich nehme euch mal mit in meine Gedanken zu diesem Text. Hesekiel 47, ich lese die ersten 5 Verse in Auszügen und dann die Verse 6 bis 12, um die geht es mir heute Morgen. Hesekiel schreibt, der Mann brachte mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Tür des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Der Mann hatte eine Messschnur in der Hand und ging nach Osten. Er maß 4x1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir erst bis zum Knöchel, dann bis ans Knie und bis zur Hüfte. Beim 4. Mal konnte der Fluss nur noch schwimmend durchquert werden. Er fragte mich, hast du das gesehen? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in das Jordantal und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Es wird alle Arten von Fischen geben, wie im Mittelmeer, denn dieses Wasser macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließt, wird alles leben. Die Sümpfe und Teiche daneben werden nicht gereinigt werden, sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Bäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss bewässert, der im Tempel entspringt. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Der Mann führt Hesekiel wieder am Flussufer entlang zurück. Und dann erklärt er an 2 Punkten, was sich durch diesen Strom der Gnade verändert. Einmal schaut er nach vorne zum Toten Meer, wo es hinfließt, und dann schaut er die Bäume an, die an diesem Fluss wachsen. Und es geht immer um zwei Schwerpunkte, nämlich um Leben und Heilung. Dieser Strom mündet im Toten Meer und dieses Meer wird durch diesen Strom verändert. Das Tote Meer ist ja das tiefstgelegenste Gewässer dieser Erde, 440 Meter unter dem normalen Meeresspiegel. Deswegen hat es keinen Abfluss. Und aus diesem Grund verdunstet das Wasser, das da drin ist, und der Salzgehalt ist so hoch, dass darin kein Fisch leben kann. Wenn aber dieses Wasser hineinfließt, das aus dem Tempel kommt, dann heilt es das Tote Meer. Das Salzwasser wird gesund. Es gibt Leben und Heilung für dieses Tote Meer. Das Tote wird wieder lebendig. So eine ähnliche Botschaft hatte Gott Hesekiel schon mal 10 Kapitel vorher in Hesekiel 37 gesagt und hatte ihm gezeigt, wie ein Feld voller Knochen auf einmal wieder lebendig wird und da wieder etwas Leben entsteht, wo vorher nur tot war. Da, wo alles am Ende zu sein scheint, gibt es wieder Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist das, was so deutlich wird, wenn wir daran denken, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat am Kreuz auf Golgatha, aber danach wieder auferstanden ist von den Toten. Das ist die Botschaft, die eine ewige Bedeutung hat. Gerade wenn wir nächsten Sonntag dann den Ewigkeitssonntag begehen und eben daran denken, an manchen Gräbern stehen, an Menschen denken, die von uns gegangen sind und wir trotzdem wissen dürfen, der Tod ist nicht mehr das Letzte, weil Gott die Macht hat. Und darum hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und in der Ewigkeit wird jeder, der sich Jesus Christus anvertraut hat, für immer mit ihm leben können. Dieses Bild von Hesekiel beschreibt allerdings weniger die Ewigkeit in ihrer Vollkommenheit, sondern eher eine hoffnungsvolle Perspektive auf dieser Erde. Hesekiel sagt diese Botschaft, um den Israeliten Mut zu machen, die gerade in Babylon waren. Hesekiel schreibt diese Botschaft, um auch mich in meinem Alltag zu erreichen, um mir und um uns etwas zu geben, was uns weiterhilft. Und dieser Gedanke, der hängt für mich vor allem an einer Beobachtung. Einige Ausleger haben geschrieben, dass das Wasser, was aus dem Tempel kommt, das Wasser im Toten Meer süß macht. Es also komplett verwandelt. Aber das wird hier an keiner Stelle beschrieben. Es heißt hier, das Salzwasser wird gesund. Es wird heil. Aber es bleibt Salzwasser. Und deswegen wird auch der neue Fischreichtum, den es gibt, verglichen mit den Arten der Fischen, die im Mittelmeer leben. Wörtlich heißt es hier im großen Meer. Und auch das besteht aus salzigem Meerwasser. Aber in einer Konzentration, die das Leben für diese Tiere ermöglicht. Denn Salz ist was Gutes. Salz ist wichtig zum Leben. Und deswegen wird das Salz auch nicht verschwinden. Es bekommt seinen Platz. Und die Teiche daneben, die werden zur Salzgewinnung dienen. Denn das brauchen wir weiter zum Leben. Nur wenn das Salz zu viel wird, erstickt es alles andere. Darum muss frisches Wasser nachfließen, damit die Konzentration wieder stimmt. Und Leben wieder möglich wird. Die Mischung muss passen. Denn allzu viel ist ungesund. Und auf einmal gingen meine Gedanken auf die Reise. Wenn etwas Gutes und Wichtiges zu viel wird, kann es das Leben ersticken und eng machen. Hat jemand von euch schon mal den Begriff gehört, Helikoptereltern? Kennt jemand von euch Helikoptereltern? Wer ist ein Helikopterelter? Da muss man immer ehrlich werden, das ist gar nicht so leicht einzuordnen. Diese Helikoptereltern, die immer um ihre Kinder so herumschwirren, die wollen sie vor allem behüten und lassen ihnen keinen Freiraum mehr. Ich kann mit meiner Liebe und Fürsorge andere Menschen erdrücken. Denn jede Stärke, alles was gut ist, hat auch einen Schatten, mit dem ich anderen Menschen die Luft zum Atmen nehmen kann. Es ist so hilfreich, wenn jemand gewissenhaft und korrekt ist, aber wenn er genau dasselbe auch von allen anderen erwartet, dann nimmt er ihnen den Raum, ihre Stärken einzusetzen und selber kreativ zu sein. Wenn jemand gute Regeln aufstellt, die das Zusammenleben in der Familie oder auch im Team, in der Gemeindeort, ist das oft eine ganz große Hilfe. Aber wenn es nur noch darum geht, diese Regeln einzuhalten, verhindert es jede Art von Spontanität. Unser Gottesdienst läuft immer nach diesem Muster ab, kannst du bei Church Tools nachlesen. Und wehe, du weichst davon ab. Was würden die Gottesdienste verlieren? Wenn du die Gabe hast, schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen, immer neue Ideen hast, die Initiative übernimmst, dann bringst du unheimlich viel in Bewegung. Aber du kannst auch andere an die Wand labern. Du kannst die Menschen auch damit überfordern, die einfach nicht mitkommen mit dem, was du an Gaben hast. Und wenn die guten Dinge ihr Maß verlieren und übertrieben werden, stirbt irgendetwas anderes ab. Und darum ist für mich die Frage, darf die Gnade von Jesus in meine Richtigkeiten hineinfließen? Darf sie meine so oft einseitige Sicht wieder gesund machen und für ein Maß sorgen, in dem andere Menschen auch leben und atmen können? Ich kann meine Kinder nicht vor allem behüten. Ich brauche diese Gnade, dass Jesus auf sie aufpasst. Ich kann nicht alles regeln und für alles sorgen. Ich muss immer auch darauf vertrauen, dass andere Menschen Dinge genauso gut sehen, vielleicht sogar besser anpacken, als ich es machen würde. Darf die Gnade von Jesus meine Gedanken verändern? Und ich muss selber immer wieder in diese Gnade hinein, weil Jesus auch genauso mit mir umgehen muss. Und nur so kann ich anderen helfen, ihnen den Raum geben, den sie selber brauchen, um sich zu entfalten, zu entwickeln und selber zu leben. Ich bin bei diesen Gedanken hängen geblieben, bei einem Satz von dem Neurologen und Psychiater Viktor Frankl. Der hat einmal gesagt: Wenn du zwei Menschen gleich behandelst, behandelst du mindestens einen falsch. Finde ich einen sehr interessanten Satz. Ich bin noch nicht ganz durch damit, aber darüber mal weiter nachzudenken. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Habe ich so mein Muster, dass ich alle eben irgendwie gleich behandle, aber werde ich ihnen damit wirklich gerecht? Behalte ich das Herz für diese einzelnen Menschen? Fließt da diese Gnade, diese Barmherzigkeit mit ein? Zweiter Gedanke dazu. Ich habe festgestellt, dass es so ein totes Meer ganz oft auch in mir gibt. Manchmal bin ich einfach müde, genervt von den Erwartungen, von den Erfahrungen. Da habe ich das Gefühl, als ob so die Freude verdunstet. Dass so kein Mut da ist und der Frieden und die Ruhe irgendwie immer wieder sind die weg. Dann bin ich enttäuscht, weil meine Pläne nicht funktionieren. Ich bin frustriert, weil ich wieder so viel Arbeit investiert habe und es ging irgendwie überhaupt nicht weiter. Und dann werde ich unsicher, ich habe Zweifel. Und all das kann mich so beherrschen, dass es mir die Luft zum Atmen nimmt. Das sind Zeiten, in denen ich förmlich im Selbstmitleid bade. Bin ich bereit, auch hier in diese Fragen die Gnade hineinfließen zu lassen, die von Jesus kommt. Das Erbarmen und diese Liebe von Jesus zu sehen, dass alles den richtigen Platz bekommt und wieder gesund werden kann. Zweifel, Enttäuschung, Schmerz gehören zu meinem Leben, auch zu meinem Leben mit Jesus. Die werden nicht alle verschwinden. Aber ich kann lernen, damit zu leben, weil seine Gnade für mich da ist. Und dann kann ich entdecken, dass hinter jedem Fragezeichen immer auch ein Ausrufezeichen steht. Nämlich dieses Ausrufezeichen, dass Jesus sagt: Olaf, ich bin doch da. Und ich halte dich fest und ich trage dich hier durch. Ich habe dich doch nicht vergessen. Es dauert oft eine Zeit, bis das Maß wieder stimmt. Aber ich möchte heute meine Hände mein Herz, meine Gedanken in diesen Zufluss der Gnade halten und sagen, heile du mein Herz und mach meine Gedanken wieder gesund. Dritter Gedanke dazu, das Meer ist gerade in den prophetischen Büchern und in der Offenbarung immer auch ein Bild für die Völker und für die Menschheit. Und durch die Sünde ist die ganze Menschheit tot. Wir sind alle verloren, tot in unseren Sünden. Wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott für uns vorgesehen hat. Aber durch Jesus Christus fließt Gottes Gnade hinein in diese Welt und sein Reich entsteht und wächst und breitet sich aus hier in dieser Welt. Und deswegen heißt es auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber solange diese Welt steht, wird es immer ein salziges Meer bleiben. Es wird nicht komplett rein, es wird nicht vollkommen neu, aber in dieser Welt entsteht ein neues Leben. Nicht die Welt wird neu, sondern mein Herz wird neu. Ich lebe weiter in dieser Welt, die verloren ist, die dunkel ist, die voller Sünde ist, aber ich bin ein Zeichen dafür, dass Leben möglich ist. Wohin dieses Wasser fließt, wird alles leben. Das ist immer die Frage, darf es in mein Herz, in mein Leben hinein? Es gibt Leben und Heilung für das tote Meer. Es gibt Leben und Heilung für das Volk Israel, die damals in Babylon waren. Es gibt Leben und Heilung für meinen Alltag. Und es gibt dieses Angebot für jeden Menschen in dieser Welt, wenn die Gnade hineinfließen darf. Und dieser Gedanke, der wird durch den zweiten Punkt unterstrichen, den dieser Mann, der Hesekiel den Fluss entlang führt, bei ihm dann auch nochmal anspricht. Im Grunde genommen ist es dieselbe Aussage, aber in einem anderen Bild, dass der Strom der Gnade meinen Alltag und mein Leben verändern kann. Er benutzt jetzt dieses Bild, was dann zu sehen ist, von den Bäumen am Fluss. Der Mann, der Hesekiel begleitet, der beschreibt, was auf dem Weg hin zum Toten Meer durch den Strom der Gnade geschieht. Leben und Heilung. Hesekiel sieht Bäume am Ufer. Die wachsen, weil sie von dem Wasser versorgt werden und weil sie fest verwurzelt sind. Und jeder, der sich in der Bibel so ein bisschen auskennt, den erinnert das in vielen Details an eine wunderbare Prophezeiung in Offenbarung 22, wo die Rede ist von einem kristallklaren Strom, der da beschrieben wird. Der kommt vom Thron Gottes und vom Thron des Lammes. Und an dessen Ufer stehen ganz viele Bäume des Lebens, die wachsen. Die werden dort regelmäßig und dauerhaft Frucht bringen. Und diese Bäume erinnern an diesen einen Baum des Lebens im Garten Eden, zu dem der Zugang versperrt war, nachdem Adam und Eva sich versündigt haben und sich gegen Gott aufgelehnt haben. Aber jetzt ist der Zugang wieder frei und am Ende der Zeit, wenn Gottes neue Welt für immer sichtbar ist, dürfen die Menschen, die Jesus Christus gehören, für immer in seiner Gegenwart leben. Dann gibt es das Leben in der ganzen Fülle, Bäume des Lebens ohne Ende. Dann, in diesem Bild von Hesekiel, ist allerdings nicht von Bäumen des Lebens die Rede, sondern von alle Arten von Bäumen. Und darum sehe ich auch hier eher eine Aussage für uns Menschen auf dieser Erde, in dem Sinn, wie wir Psalm 1 eben gehört haben. Denn da ist von einem Menschen die Rede, der sich an Gottes Wort hält. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Es geht um einen Menschen, der hier auf der Erde lebt. Und wer sein Leben mit Jesus an diesem Strom der Gnade führt, der hat einen festen Halt auch in den kritischen und krisenhaften Situationen seines Lebens, weil er versorgt werden kann. Und der kann wachsen, der kann Frucht bringen. Und diese Frucht ist immer ein Segen für andere. Das heißt, andere werden gestärkt durch das, was in meinem Leben entsteht. Andere werden ermutigt durch das, was in meinem Leben wächst. Diese Früchte dienen als Nahrung und die wachsen beständig. Aber es sind nicht immer dieselben. Und darum ist für mich eine ganz wichtige Frage, was ist bei mir eigentlich im letzten Monat gewachsen? Habt ihr euch das mal gefragt? Was ist bei mir gewachsen? Was hat sich bei mir eigentlich verändert in den letzten 4 Wochen? Bist du vielleicht verständnisvoller und geduldiger geworden mit Menschen, die nicht so schnell sind wie du? Konntest du in kritischen Situationen ruhiger bleiben, weil du gespürt hast, dass Jesus bei dir ist? Bist du zufriedener geworden mit dem, was du hast, obwohl es nicht das ist, was du dir gewünscht hast? Konntest du Dinge bereinigen und vergeben, weil Jesus dein Herz dazu bereit gemacht hat? Was hat sich in deinem Leben verändert? Was ist bei dir gewachsen? Es ist oft ziemlich schwer, das selber bei sich festzustellen. Hab mal den Mut und frag jemanden, dem du vertraust. Was hast du bei mir festgestellt? Das kann auch nach hinten losgehen. Dass dir dann jemand sagt, es ist eher schlechter geworden. Aber genau das hilft mir auch mal zu fragen, woran kann das liegen? Was habe ich verloren? Wo sind meine Wurzeln nicht mehr da, wo ich mich beschenken lasse? Ich war sehr mutig und habe letzte Woche meine Frau gefragt, was sie bei mir festgestellt hat. Und meine Frau sagte, du spielst mehr mit unserem Enkel. Da dachte ich, schön, da hat sich was verändert. Aber ist das eine Frucht? Ich denke, ja, irgendwie schon, weil andere sollen gestärkt werden, andere sollen ermutigt werden. Unserem Enkel geht scheinbar besser. Wenn er bereit ist, mit mir zu spielen, umso besser. Nehmen wir das an. Aber hab mal den Mut, einen Menschen zu fragen, was hat sich bei mir in den letzten Wochen verändert? Nur wenn ich zufrieden bin, kann ich auch Frieden ausstrahlen. Nur wenn ich einen Halt gefunden habe, kann ich auch anderen einen Halt geben. Die Früchte werden als Nahrung dienen. Und das zweite Merkmal dieser Bäume sind die Blätter. Von denen heißt es, sie verwelken nicht und sie dienen als Heilmittel. Blätter werden ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten als Arznei verwendet. Und jetzt könnte man mal die ganzen Hausmittelchen mal aufzählen, was es da so alles gibt an Blätterchen. Die kannst du als Tee aufbrühen, die kannst du für Salben verarbeiten, die kannst du als Kräuterumschläge benutzen. Und in vielen Blättern steckt eine heilende Kraft. Allerdings ist es weniger eine Wunderheilung, sondern vielmehr unterstützen sie einen natürlichen Heilungsprozess. Und diese dauerhaft grünen Blätter, die vor allem im Alten Testament an einigen Stellen vorkommen, die stehen für mich immer für Dankbarkeit. Und darum heißt die Frage für mich, wofür bin ich heute dankbar? Immer grün, das heißt jeden Tag. Immer ist etwas da, wofür ich danken kann. Und Dank ist etwas, was in vielen Dingen zur Heilung hilft. Als unsere Söhne noch zur Grundschule gingen, da kam das öfter mal vor, dass wir sie mit dem Auto zur Schule bringen mussten, weil der Bus nicht fuhr oder was es da so gab. An einem solchen Morgen war wieder mal Hektik, weil unser Sohn nicht fertig wurde. Wir kamen zu spät los, im Auto herrschte gereizte Stimmung, ich war einfach nur genervt. An der Schule stieg er aus, normalerweise knallt er die Tür dann zu und geht weg. An dem Morgen dreht er sich um, sagt Danke, mehr nicht. Aber dieses kleine Wort hat mir geholfen, anders zurückzufahren und mich darauf zu freuen, wenn er am Mittag nach Hause kommt. Die meisten Dinge heilen von innen her. Und ist euch schon mal aufgefallen, wie ein Dank zur Heilung beitragen kann? Man spürt einem Menschen ab, ob er dankbar ist. Er verbreitet um sich eine andere Atmosphäre und darum verändern diese grünen Blätter mich und sie verändern meine Umgebung. Sie dienen zur Heilung. Der Strom der Gnade schenkt neues Leben. Er schenkt Heilung. Und dieses Bild macht dem Volk Israel Mut. Aber es hilft auch mir, mich wieder durch diese Gnade von Jesus verändern zu lassen, weil so Leben und Heilung möglich ist. Und darum ist für mich die Frage, darf diese Gnade in mein Leben hineinfließen? Und darf sie das heilen, was gerade anfängt, mich zu vergiften? Dass ich mich fragen darf, was ist bei mir gewachsen und woran liegt es, dass gerade nichts wächst? Was habe ich verloren von meinen Wurzeln, von meinem Halt in diesem Wasser? Und dass ich mich frage, wofür bin ich heute dankbar, um in dieser Beziehung zu meinem Herrn wieder neu zu wachsen, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen wieder gesund werden zu lassen. Wohin dieses Wasser fließt, wird alles leben. Ich gebe euch ein paar Sekunden, um euch zu überlegen, welches ist die Frage, die mich gerade beschäftigt. Und danach singen wir zusammen.